gut.
Boah.
Hi, Andreas. Komm ruhig rein. Je m'appelle David La Francois. Ich kann leider überhaupt kein Französisch. Genau. Okay. Willst du deine Jacke noch ausziehen? Dann raschest du jetzt und fange ich an mit Beten. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir für dieses herrliche Thema, dieses Geheimnis, was du festgelegt hast, was du dir vorgenommen hast, dass durch die Predigt das Heil kommt. Ja, ich preise dich dafür, dass du uns zusammengebracht hast und dass wir alle das in irgendeiner Form auf dem Herzen haben, dass dein Wort verkündigt wird und dass du uns dazu gebrauchst, dein Wort zu verkündigen. Und Jesus, darum bitten wir dich, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst heute, dass wir verstehen, was dein Wort sagt über das Wort, dass du mir Gnade gibst, es zu kommunizieren, was ich selber eigentlich nicht gelernt habe. Und es muss von dir kommen her, es soll deine Weisheit sein und ich bitte dich einfach um deine Führung und Leitung. Amen. Hallo Enrico, hallo Thomas. Kommt doch rein. Gebetet haben wir gerade schon. Wenn ihr... Wenn ihr Fragen habt, während ich spreche, zu dem Thema, worüber ich gerade spreche, dann wartet mal 1-2 Minuten, vielleicht gebe ich die Antwort schon. Und wenn nicht, dann dürft ihr euch gerne melden. Ich behalte mir dann vor, ob ich die Frage beantworte oder nicht. Wenn ihr Fragen habt, die überhaupt nichts gerade mit dem Thema, worüber ich gerade explizit spreche, zu tun haben, dann wartet bitte bis zum Schluss, sodass wir den Faden, den ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, nicht verlieren, sondern dranbleiben. Wir werden mal sehen, wie lange wir brauchen, aber dann eine kurze Pause machen, weil es wird, denke ich, schon ein Stückchen gehen. Halleluja. Diese Einführung ins Predigen kann nur zu kurz und zu oberflächlich sein heute Abend. Ich kann dieser Herrlichkeit, die da hinter diesem Thema steckt und hinter dieser Berufung steckt und hinter dieser Handlung Gottes, was es ja am Ende ist, kann ich jetzt hier in diesen anderthalb Stunden nicht gerecht werden. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr mitschreibt, wenn ihr könnt, und dass ihr das später nachliest, durchbetet und eventuell das eine oder andere euch verfolgt und euch zur Offenbarung wird. Vielleicht wird die Fülle an sich, weil ich ja alles sehr komprimiert versuche hineinzupressen, vielleicht wird die Fülle an sich auch etwas überfordernd sein, aber schreibt einfach die Hauptpunkte mit und die Bibelstellen und dann schauen wir mal, wie Jesus zu euch redet. Es gibt 4 große Punkte heute. Das erste ist die Rolle der Predigt, dann die Vorbereitung des Predigers, dann die Arten der Verkündigung und dann der größte Teil, die Predigt an sich. Und wir starten einfach mal. Das hinten ist übrigens eben. Die Rolle der Predigt. Lasst uns mal 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen. Ich lese Vers 21. Da heißt es: Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung oder die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, die glauben. Die Predigt ist ein Sakrament. Wir kennen ja verschiedene Sakramente, je nachdem, aus was für einem religiösen Hintergrund du kommst, sind Abendmahl, ja, keine Ahnung, im katholisch, also Taufe und so weiter, beim Orthodoxen ist auch die Fußwaschung ein Sakrament. Und ein Sakrament ist etwas, was das Heil vermittelt. Ein Sakrament ist eine Handlung oder etwas, was passiert, durch die das Heil von Gott so zu, das was auch hier steht, von Gott zu Menschen kommt. Und hier heißt es, dass durch die Predigt, durch die Verkündigung, das Heil Gottes zu den Menschen kommt. Und das dürfen wir auf keinen Fall irgendwie so verstehen, wie als eine Form von evangelistischer Predigt. Das erste Mal, wo wir das Evangelium gehört haben und wir bekehren uns und wir stellen fest, Jesus ist mein Retter, ist für meine Sünde am Kreuz gestorben und dann hat sich das Thema Predigt für mich erledigt. Jetzt hat es mit mir nichts mehr zu tun. Das ist vielleicht deine Errettung oder genauer gesagt der Anfang der Errettung, aber dieses Wort sozo, das Heil an sich, das fängt mit der Errettung an, sich in deinem Leben zu entfalten. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir unter die Verkündigung des Wortes Gottes kommen, sodass dieses Heil sich in unserem Leben, in unserem Herzen entfalten kann. Und das alleine, da können wir jetzt am liebsten weiter predigen und das noch ausschöpfen. Hi Anne. Noch ausschöpfen und da die ganzen Schätze hochholen, was da drin steckt. So, auf der einen Seite ist die Predigt, da heißt es hier, die Torheit für die Menschen. Ja, wie heißt es hier? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Für die Welt ist es eine Torheit, es ist etwas Lächerliches. Etwas, worüber man lacht und was in den Augen der Welt keinen Wert hat. Das heißt, wenn du in der Welt Karriere machen willst, dann studier BWL, aber predige nicht das Wort Gottes, du brauchst ja nicht das Wort Gottes predigen. Das ist verlacht, jemand, der sich jeden Sonntag für Sonntag vor eine Gruppe von Menschen stellt und das Wort Gottes vorliest und es erklärt. Das ist etwas so Profanes, etwas so Einfaches, etwas so Dummes in den Augen der menschlichen Weisheit. Aber Gott verherrlicht sich dadurch und schenkt sein Heil dadurch. Und dann, wenn wir da jetzt in diese Richtung weitergehen, könnten wir das entfalten, dass die Grundlage, dieses Heil zu empfangen, Demut ist, sich selbst zu demütigen, einer Predigt zuzuhören, lernen zu wollen, hören zu wollen, ein Jünger zu sein, was ja einer der ist, der lernt, ist eine Sache der Demut. Okay, also auf der einen Seite Torheit für die Welt und auf der anderen Seite vermittelt Gott sein Heil durch Predigt. Ob dir das gefällt oder nicht, spielt da erstmal keine Rolle. Es ist einfach so. Paulus geht sogar noch weiter und sagt in 2. Korinther, 3, Vers 3, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Paulus sagt, als ich euch gedient habe im Wort Gottes, als ich gepredigt habe, da hat der Heilige Geist auf euer Herz etwas geschrieben. Das hätte der Heilige Geist nicht gemacht, wenn ich euch nicht im Wort gedient hätte. Gott handelt am Zuhörer, und Gott sei Dank kann ich aus Bestätigung sagen, auch am Prediger, wenn sie eine Botschaft hören, wenn sie das Wort Gottes ausgelegt bekommen. Handelt Gott am Herzen der Zuhörer. Das ist eigentlich der ganze Sinn, weshalb wir überhaupt predigen. Ist ja nicht, um uns irgendwie intellektuell weiterzubilden, dass wir auch schlagfertige Argumente haben. Das hat auch, komme ich dann später noch drauf, hat natürlich auch eine Dimension oder ist auch eine Dimension, die intellektuelle Schiene. Aber das eigentliche, der eigentliche Grund, weshalb wir predigen, ist, damit die Herzen verändert werden. Gott wirkt durch die Verkündigung im Herzen von Menschen. In Markus 4, Vers 14, und das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, und in Matthäus 13, Vers 19, erklärt Jesus das Gleichnis vom Sämann. Ich sage es nochmal, Markus 4, 14 und Matthäus 13, Vers 19. Und er erklärt, was der Sämann tut. Und der Sämann ist kein anderer als ein Prediger, einer, der das Wort Gottes verkündigt. Der Sämann sät das Wort. Und in Matthäus 13, Vers 19 heißt es, das Wort vom Reich. Wann immer jemand das Wort vom Reich hört, egal ob der, das Herz ist erstmal egal. Ob das ein hartes Herz ist, ob da Steine drin sind, ob das der Weg ist, ob das die Dornen sind oder ob das das gute Herzreich ist. Das Wort, der Same, wird immer ausgestreut. Mit jeder Predigt gibt es ein göttliches Potenzial, was sich im Herzen der Zuhörer entfalten kann. Also wir reden hier nicht über einen Bonus, was man mal machen kann, wenn einem danach ist, sondern wir reden hier über etwas, was das Heil Gottes vermittelt und was zu einem festen Bestandteil in jeder Gemeindekultur sein sollte, dass man das Wort Gottes auslegt, darüber spricht und dass man dem zuhört. In den Tagen Nehemias gab es eine Erweckung, da hat der Esra, da kamen die früh morgens alle zusammen, die standen da alle und haben sich eine hölzerne Kanzel gebaut und vom ersten Sonnenstrahlen bis zum Mittag wurde das Wort Gottes vorgelesen und erklärt. Das ist ein Zeichen von Erweckung. Wenn immer du von Erweckung hörst und du siehst schreiende Leute, die umfallen und irgendwie Heilungen und alle möglichen schrägen Manifestationen, dann seid ihr sicher, das muss noch nicht Erweckung sein. Das kann sein, muss aber nicht sein. Ob das eine Erweckung ist, sieht man daran, wie geht man mit dem Wort Gottes um. Halleluja. Und nicht zuletzt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, die fünf Säulen der allerersten Gemeinde, wo es zuallererst heißt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das ist das, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Verharren heißt darin bleiben, nicht davon abweichen, sondern immer wieder in der Lehre der Apostel bleiben. Und die Lehre der Apostel war zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich das, was Jesus im Evangelium gelehrt hat. Halleluja. Von Anfang an war die Verkündigung des Wortes Gottes zentraler Bestandteil christlicher Versammlungen. Halleluja. Und ist es Gott sei Dank bis heute. Okay, wir kommen mal zu Punkt 2. Die Leute wollen immer wissen, wie bereitet man eine Predigt vor? Aber das ist gar nicht so entscheidend und gar nicht so wichtig, wie man eine Predigt vorbereitet, sondern die Frage ist, wie wird der Prediger oder die Predigerin vorbereitet? Damit sollten wir uns zuallererst und viel mehr damit beschäftigen, nicht unbedingt, wie soll meine Predigt aussehen, habe ich jetzt 3 Punkte oder 5 Punkte und nehme ich jetzt nur einen Text oder eine Themenpredigt oder darf ich Kommentare nehmen oder brauche ich eine Konkordanz oder sonst irgendwas, sondern die Predigt bereitet ein Mensch vor. Der Prediger wird von Gott vorbereitet. Und jemand, der sich gesagt hat, ich möchte das Wort Gottes verkündigen, selbst wenn ich es jetzt noch nicht tue, geht in diese Vorbereitung zu Gott. Leonard Ravenhill, der ist einer meiner Lieblingsprediger, der wurde mal gefragt, ja, zu welcher Universität bist denn du gegangen? Er hat nur gesagt, Bush-Universität. Ja, was? Bush-Universität? Habe ich noch nie gehört. Wo liegt denn die? Und in welchem Bundesstaat? Also in Amerika, in welchem Bundesstaat ist denn das? Und hat gesagt, ich habe noch nie jemanden davon gehört, der in dieser Bush-Universität war. Und ich gesagt, doch, ich kenne einige. Moses zum Beispiel. Elia und so viele andere Männer und Frauen Gottes, die in der Einsamkeit sich haben vorbereiten lassen und die Vorbereitung Gottes in ihrem Herzen ernst genommen haben. Gott konnte sie formen und sie haben nicht gesagt, oh Gott, ich kann nichts machen, ich werde geformt, ohne dass ich es will, sondern sie sind bereitwillig in diesen Prozess mit Gott eingestiegen. Und diese Vorbereitung des Predigers, oder ich sage einfach Predigers, ihr Frauen, ihr müsst euch einfach jetzt mit eingeschlossen fühlen, diese Vorbereitung des Predigers ist etwas, womit wir willentlich übereinstimmen müssen, worum wir beten sollten, Auch wenn wir noch gar keine Kanzel haben, mich hat noch niemand gefragt, ob ich predige, ist nicht so schlimm. Du kannst in die Busch-Universität, ja, in die Wüste, kannst du heute schon gehen. In die Vorbereitung Gottes kannst du heute schon gehen. Ich muss mal gucken, was ich überhaupt aufgeschrieben habe. Der Verkündiger ist nicht nur Überbringer der Botschaft, sondern ein Teil der Botschaft selbst. Gott gebraucht Geist, Seele und Körper, um seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen. So, der Verkündiger ist nicht ein Verkündiger, weil das sein Job ist und er sagt, boah, am Sonntag Predigt vorbereiten, jetzt nehme ich mir mal 2 Stunden, klappe meine Konkordanz und meine biblische Dogmatik auf und dann schreibe ich das alles auf. Eigentlich gehe ich noch ins Spielcasino und heute Morgen habe ich meine Geliebte getroffen, aber jetzt mache ich halt das, ist halt mein Job. Das ist, der Prediger selbst ist eine Demonstration, eine Verkündigung selbst an die Gemeinde und an die Welt. Der Prediger ist die Botschaft. Und da kommen wir in eine prophetische Dimension, weil das ist nämlich genau das, was das ist nämlich genau das, was die Propheten getan haben. Jesaja, der sich nackt ausziehen musste, oder was Jeremia, weiß nicht mehr genau, der sich nackt ausziehen musste und 2,5 Jahre auf der Seite liegen musste. Hesekiel, dankeschön. Und sollte sein Brot auf Menschenkot backen. Und dann sagte Gott, bitte, das geht zu weit. Und er sagt, okay, du kannst Kuhmist nehmen. Er selbst war die Demonstration, er selbst war die Botschaft. Hosea, der das hurerische Weib nehmen sollte. Vielleicht wird nicht so etwas Extremes von dir verlangt, hoffentlich. Aber doch sollte dein Leben die Botschaft verinnerlichen und demonstrieren. Paulus sagt im Römer 15, glaube ich, oder im Römer 16, ich wage nichts zu reden, als nur das, was Christus in und durch mich gewirkt hat. Nichts anderes wage ich zu reden, als das, was ich darstelle. Okay. So, und verschiedene, also das allererste und das oberste, das wichtigste, da habe ich jetzt gar keinen Punkt draus gemacht, ist, dass der Prediger eine vitale, lebendige, echte und authentische Beziehung mit Gott hat. Ein Prediger, der getrennt von Gott ist, keine Beziehung zu Gott hat, ist im biblischen Sinne gar kein Prediger mehr. Vielleicht ein Geschichtenerzähler oder ein Vortragshalter, aber er funktioniert nicht mehr als ein Kanal, durch das das Heil Gottes zu den Menschen fließt. So, und diese Beziehung mit Gott hat mit gewissen Punkten zu tun, und das ist erstens Gebet. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen wollen, ist es über die Maßen wichtig, ein Gebetsleben zu pflegen. Und damit meine ich nicht morgens 2 Minuten und abends 1,5 Minuten, weil ich müde bin, sondern jemand, der berufen ist, das Wort Gottes zu verkündigen und das auf dem Herzen hat, der weiß, wie wichtig das ist, dass er in dieser Verbindung, in dieser Beziehung mit Gott selbst ist. Und die wird zuallererst im Gebet gepflegt. Wenn das Wort Gottes die Speise ist, dann ist das Gebet der Atem. Wenn wir alle jetzt hier mal einen Test machen würden, ich bin ja da super schlecht, Kathi kann immer viel weiter tauchen als ich, aber wenn wir alle einen Test machen würden, wer kann am längsten die Luft anhalten? Spätestens nach 2 Minuten oder so müssen wir Luft holen, weil wir sonst uns die Puste ausgeht und wir würden sterben. Und genauso wichtig, lebenswichtig für das geistliche Leben ist das Gebet. Der Atem für den Geist. Und dieses müssen wir kultivieren. Da ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, dass es eine Priorität in unserem Leben hat. Und das müssen wir einplanen. Wir sind ja so strukturiert und so effizient. Und das müssen wir uns in den Kalender schreiben. Das wird nicht vom Himmel fallen und eines Morgens du wachst auf, weißt nicht, was passiert ist. Und auf einmal, ich habe so eine Lust auf Gebet. Das plant man sich ein und da strukturiert man sich den Tag und da sagt man, in dieser Zeit rede ich nicht mit meiner Frau, da habe ich keine Zeit für die Kinder, da habe ich keine Zeit für meinen Job, keine Zeit für sonst irgendwas, da bete ich. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt hier anfangen muss, 3 Stunden am Tag zu beten, aber es heißt, dass jeder von uns so eine Zeit braucht. Wie lang die ist, dafür gibt es keine Regel. Aber ich halte mich jetzt nicht hier mit diesen Standardsachen auf, das wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Dann B, der Verkündiger lebt aus dem Wort Gottes. Nicht für die Predigt, sondern für das tägliche Leben, für diese Beziehung mit Gott. Wenn Gebet der Atem ist, ist das Wort Gottes die tägliche Speise. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Ich habe in der Evangelischen Allianz mit Leitern geredet, die sagen, ich lese eigentlich nur noch Bibel, wenn ich was vorbereite. Irgendeine Andacht oder eine Predigt oder sowas. Ich habe dann versucht, mich zu mäßigen, nicht zu heftig zu reagieren und habe dann gesagt, wenn du eine Dienstbeziehung zu Gott hast, dann kannst du es ja gleich lassen. Zu meinen Kollegen habe ich eine Dienstbeziehung, zu meinem Chef noch viel mehr, eine Dienstbeziehung. Aber wenn ich zu Gott eine Dienstbeziehung habe, dann ist irgendwas sehr schief gelaufen in der Vergangenheit. Wir brauchen es, dass wir aus dem Wort Gottes heraus leben, dass es uns Nahrung und Speise, tägliche Nahrung und Speise ist. Nicht für die Verkündigung an Sonntag, sondern täglich, für das alltägliche Leben. Weil du brauchst das Wort Gottes jeden Tag. Ob zu Hause mit den Kindern, ob im Studium, ob auf Arbeit mit den Kollegen, ob was auch immer du für Herausforderungen hast in der Ehe. Du brauchst das Wort Gottes, um dich geistlich zu ernähren. Für mich ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich nicht mehr weiß, wo meine Bibel liegt. Dann weiß ich, ich habe zu lange nicht reingelesen. Ich mache morgens, wo ist eigentlich meine Bibel? Und dann fange ich an zu suchen, dann weiß ich, oh, oh, oh. Ich habe das Falsche gefastet. Ja? Ich hätte anderes fasten sollen, nicht das Wort Gottes. C. Der Prediger, und das ist was, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Ich muss auch mal ein bisschen hier auf meinen Dingsbums gucken. Durch das Gebet und durch das Wort Gottes bewirkt Gott verschiedene Dinge. Und eines davon ist Punkt C, was ich gerade angebetet habe, ein Bewusstsein der völligen, totalen Abhängigkeit von Gott. Und auch hier nicht auf die Predigt bezogen in erster Linie, na klar, da umso mehr. Aber der Prediger, der in die Universität, in die Bibelschule Gottes geht, bekommt von Gott beigebracht, abhängig von ihm zu sein. Entscheidungen, Herausforderungen, Dinge nicht aus der eigenen Kraft anzugehen, sondern bei allem, was wir tun, zu wissen, ich brauche Jesus. Ich brauche es, dass Jesus mich durch diesen Tag rettet. Weil ich sage so, mein Beruf ist nicht so anstrengend. Ich habe alle ziemlich coole Berufe. Anna fängt jetzt wieder an zu arbeiten. Wenn sie vor dem Computersystem, der in der Apotheke steht, 10 Jahre nichts gemacht oder 7 Jahre nichts gemacht und denkt, dann ist es eine gute Schule zu sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt. Das Alltägliche. Wenn du nicht gelernt hast, und das kann man lernen, diese Schule führt uns, glaube ich, wenn du nicht gelernt hast, abhängig zu sein von Gott, in deinem alltäglichen Leben, in den normalen täglichen Herausforderungen, wirst du es auch nicht sein, wenn du predigst. Auch da wirst du dann, da macht der Stolz keinen Halt davor. Sagen, das ist eine heilige Tätigkeit, da bin ich dann auf einmal abhängig, da weiß ich, ich brauche die Gnade Gottes. Nee. Der Stolz ist sehr anpassungsfähig. Ob der Stolz sich in deinem Berufsleben offenbart und du denkst, ich kriege nicht alles hin, oder ob er sich an der Kanzel offenbart, es spielt keine Rolle. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und Christus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mit diesen Wahrheiten müssen wir uns immer und immer und immer wieder auseinandersetzen, immer wieder zurückgehen, weil das ist der Kern des Glaubens. Der Kern des Glaubens leben, zu wissen,
Es kommt nicht aus mir, es kommt von Gott. Und da prallen die beiden Himmel, nicht die beiden Himmelreiche, da prallen die beiden Reiche aufeinander. Das Reich des Teufels mit all seiner Unabhängigkeit und mit seinem Ich schaff das, ich kann das, ich will den Thron, ich will herrschen, ich will dominieren. Und das Reich Gottes, der sagt, alles in ihm, alles in ihm. Der Sohn des Menschen kann kein Wort sagen, es sei denn, es ist von Gott gegeben. Nicht, was ich spreche, oder was nicht meine Worte spreche ist, sondern seine Worte spreche ich, sagt Jesus. Getrennt von ihm kann ich nichts tun, hat auch er gesagt. So sind wir gut beraten, wenn wir das einüben. Beziehungsweise in diese bewusste Schule Gottes sein. Weil das kommt auch nicht von, du wachst nicht auf und auf einmal weißt du, ich bin abhängig von Gott. Sondern du begibst dich ins Wort Gottes, du begibst dich ins Gebet und bittest Gott, dir das zu zeigen. Zeige mir, wie abhängig ich von dir bin. David hat gebetet, zeig mir, dass ich Staub bin. Halleluja. Das ist genau dieses Gebet. Ich lese gerade ein wunderbares Andachtsbuch, könnt ihr euch bestellen, ganz günstig. Das heißt Warten auf Gott von Andrew Murray. Und er schreibt, der ist auch schon länger als 50 Jahre tot. Und er schreibt, Warten auf Gott ist nichts anderes als das Bewusstsein von der Abhängigkeit Gottes. Und die auf den Herrn warten, empfangen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, fliegen auf wie Adler und so weiter. Ihr kennt das alles. Dann ist in dieser Busch-Universität das allererste Gebot am größten geschrieben. Gott möchte, dass das, was für ihn am wichtigsten ist, auch für dich am wichtigsten ist. Warum ist das wichtig für Verkündiger? Wenn Gottes oberste Priorität, deine oberste Priorität ist, wirst du diese Haltung und diese Überzeugung transportieren und weitergeben. Und das allererste Gebot, ich hoffe, das wissen wir alle, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, deinem ganzen Verstand. Und wir machen gleich noch das nächste. Und deinen Nächsten, und in unserem Fall ist es ja meistens die Gemeinde, deinen Nächsten wie dich selbst. Gott möchte bewirken, dass du ihn lieben kannst. Das ist sein größter Traum. Der will gar nichts an. Das ist das allererste und das Wichtigste, was er von dir will. Liebe dein Herz. Im Hohelied, Kapitel 8, Vers 5, sagt der Bräutigam, legt der Bräutigam der Braut ein Gebet in den Mund. Und er sagt, setze mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahwes. Jesus sagt zu seiner Gemeinde, setz mich, die Liebe Gottes, als ein Siegel auf dein Herz und als ein Siegel auf deinen Arm. Das bedeutet, alle deine Motivation ist Liebe. Und alles, was du tust, worin du handelst, ist Liebe. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Nichts entkommt ihr. Halleluja. Entkommt dem Tod. Nichts. Keine Pflanze, keine Maus, kein Mensch. Und genauso ist die Liebe. Und ein Christ, der nicht nach Liebe strebt, ein Christ, der nicht das als ein Herzensanliegen hat, in Liebe zuzunehmen, ist im Begriff abzufallen vom Glauben. Denn wenn es was Wichtiges gibt für Gott, dann ist es Liebe. Und du kannst nicht zu Leuten predigen, die du nicht liebst. Das geht nicht gut, glaub mir. Ich habe Erfahrung.
Ein bisschen so.
Wenn du nicht ein liebevolles Mitleid und eine Hingabe an die Leute hast, zu denen du predigst, wirst du keine Frucht davon tragen. Dann wird sich Gott nicht durch dich verherrlichen. Manchmal haben wir ja so diese ganze Irrlehre und die glauben, ich kenne das Evangelium nicht und jetzt sagen stehen das mal. Mag sein, dass der Heilige Geist mal so etwas betont und dass es manchmal ein bisschen heftiger und ein bisschen direkter und ein bisschen schärfer kommt. Aber wenn die Liebe fehlt, dann ist es nach den Worten von Paulus nichts. Es verpufft. Es beeinflusst den Himmel nicht, es beeinflusst die Herzen nicht, also vielleicht negativ. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott immer wieder beknien und sagen, Herr, deine Liebe. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief über die Bruderliebe, Kapitel 3, über die Bruderliebe habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Ich ermahne euch aber, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Halleluja. Ihr wisst es eigentlich alle schon, das heißt, ihr seid selbst von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Und dann schiebt er aber eine Ermahnung hinterher und sagt, ich ermahne euch, nehmt noch reichlicher zu daran. Ich weiß nicht, ob das jetzt euren Erwartungen entspricht, was ihr euch unter diesem Abend vorgestellt habt, aber das gehört alles dazu. Punkt F ist der vorletzte Punkt. Wie kannst du dich auf Predigt vorbereiten? Ein Lebensstil der Buße. Das bedeutet, ich habe hingeschrieben, andauernder Prozess der Selbstreinigung, Selbstdemütigung und fortwährende, schnelle Bereitschaft zur Buße. Sünde ist gar nicht dein erstes Problem. Dein erstes Problem ist, wie du mit Sünde umgehst. Wenn du sagst, ach, kann passieren, Boys will be Boys. Gibt ja niemanden, der perfekt ist, sondern du sagst, Herr, vergib mir, du zerreißt dein Herz, du demütigst dich, du gehst zu den Leuten hin, die das betrifft und bekennst deine Sünde. Das ist so wichtig. Ezekiel Francis hat mal was gesagt, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das klang gut, hat gesagt, wenn ein Mann einen unreinen Geist in seinem Herzen hat, aufgrund von Sünden, die er tut und über die er nicht Buße tut, und er kommt an die Kanzel und predigt 2 Stunden lang über die Reinheit Gottes, wird am Ende mehr von dem unreinen Geist in den Leuten sein, als von der Reinheit Gottes. Und ich denke, dass das stimmt. Weil der Prediger die Botschaft ist und weil der Prediger der Kanal ist, durch den Gott etwas zuteilen will. So, mehr als alles, was man sonst bewahrt, ihr merkt schon, ich ist immer dasselbe. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Schließe keine Kompromisse mit Sünde. Sei schnell zur Buße. Und wenn du irgendein Problem hast, irgendeinen Konflikt, irgendeine Herausforderung in deinem Leben, frage immer, immer, immer zuerst, Herr, habe ich irgendwas, habe ich irgendeine Verhärtung in meinem Herzen? Habe ich irgendwo dein Gesetz übertreten? Habe ich irgendwo gesündigt? Wenn du ganz mutig bist, frag sie noch einen Menschen. Was denkst du? Wie schätzt du mich ein? Ich habe mal eine coole Predigt gehalten. Wenn ihr die nicht gehört habt, müsst ihr die mal nachhören. Könnt ihr bei YouTube anhören. Da ging es um, bin ich ein Feind Gottes, Stolz oder Demut? Und da habe ich, glaube ich, 15 oder 16 Arten, wie man sich selbst demütigen kann, aufgezählt. Und eine lange Predigt, 1,5 Stunden. Halleluja. Okay, und dann geh Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13, kann man sich schön merken. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Der Heilige Geist ist Gott in dir. Durch den Heiligen Geist hat Jesus und der Vater in dir Wohnung genommen. Die Hoffnung der Herrlichkeit, diese Anzahlung ist jetzt in dir. und du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Halleluja. Er wird dich in alle Wahrheit führen, er überführt dich, er weist dich zurecht, er ermutigt dich, er tröstet dich. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn du nicht gelernt hast, auf den Heiligen Geist im Alltag zu hören, kannst du auch nicht auf ihn hören, wenn du an der Kanzel stehst und das Wort Gottes verkündigst. Das sind alles ziemlich überspitzte Aussagen. Also es kann natürlich sein, dass also nicht alles so für wahre Wünsche nehmen. Ich versuche einen Punkt euch klar zu machen. Zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gut, wir kommen mal zu Punkt 3, damit wir vorankommen. Die Arten der Verkündigung. Es kann sein, wenn ihr irgendwelche schlauen Bücher gelesen habt übers Predigen, dass ihr das alles noch viel besser erklären könnt und viel besser wisst. Ich versuche einfach nur aus meinem, weil mir hat niemand Predigen beigebracht. Ich habe einfach Predigten gehört und habe es einfach gemacht. Und ich bin dabei auf diese Erkenntnisse gekommen. Und wie gesagt, wenn euch Fragen zu den Punkten aufkommen, die euch in den Sinn kommen, dann könnt ihr euch gerne melden. Okay, es geht im Groben, also in sehr groben, drei Arten von Verkündigung. Diese drei Arten können sich während einer Predigt mischen. Es kann von der einen in das andere übergehen, das ist eigentlich das, was wir ganz häufig erleben. So seht das jetzt nicht als eine dreiteilig, es muss entweder das oder das oder das, sondern es geht alles ineinander über. Sondern die erste Art, und keine von diesen Arten ist irgendwie schlechter als die andere. Alle drei sind vom Herrn gegeben und es ist wichtig, dass alle drei Raum in der Gemeinde haben. Ich tendiere natürlich eher zur zweiten und dritten Art, auf die Art und Weise, ihr werdet gleich erfahren, was es für Arten sind, aber einfach wie ich bin, aber es gibt auch andere, die eher in dem ersten und so weiter. Gut. Das erste ist die Lehrpredigt, der Vorhof. Ich habe das mal wie das Heiligtum eingeteilt. Ja, damit kommt die Wertung rein, das ist ein bisschen komisch. Das heißt nicht, aber es muss auch ein Unterschied da sein, aber ohne den Vorhof gibt es das Heilige nicht und es gäbe auch das Allerheiligste nicht. Der Vorhof ist nicht schlechter als das Heilige und das Allerheiligste. So, hier findet ein Aufbau statt, aber das heißt nicht, dass der Vorhof schlecht ist. Wir müssen durch den Vorhof ins Allerheiligste kommen. So. Was ist eine reine Lehrpredigt? In einer Lehrpredigt werden Informationen aus dem Wort Gottes aufbereitet und kommuniziert mit dem Ziel, dass die Zuhörer verstehen. Zusammenhänge werden aus dem Wort Gottes erklärt und beleuchtet, sodass die Zuhörer ganz kognitiv im Kopf diese Zusammenhänge nachvollziehen können und verstehen. Und das ist enorm wichtig. Ohne diese Lehrpredigt gäbe es auch die nächste Stufe nicht, weil wir brauchen als Christen ein Lehrkonstrukt, eine Dogmatik, die wir glauben, wo wir wissen, in dieser Dogmatik offenbart sich Gott und in dieser Dogmatik bewegt sich christliche Lehre. Da gibt es dicke Bücher, Thomas hat solche dicken Bücher. Ich habe einmal durchgeblättert, dachte mir, schön, viel Spaß beim Studieren, wo quasi wirklich kluge Theologen sich gesagt haben, jetzt stellen wir mal eine Dogmatik auf und dann wird jeder einzelne Punkt der christlichen Lehre aufgeschlüsselt mit Bibelstellen, warum glauben wir das so, und das sind dann solche fetten Dinger mit ganz kleiner Minischrift. Und diese Lehrpredigten sind geboren im Intellekt und sie berühren den Intellekt. So, wir können, ein Beispiel, wir können an die vier Evangelien ja völlig unterschiedlich rangehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine gute Predigt oder eine gute Predigt über die vier Evangelien gehört hast, wie das alles zusammenhängt und wie der zeitliche Ablauf und so weiter ist. Aber das ist enorm interessant zu verstehen, dass zum Beispiel Johannes Kapitel 1 bis 4, die allererste Woche des, nach der Wüstenzeit Christi beleuchtet. Und solche Sachen müssen wir verstehen, damit wir einordnen können, weil sonst werden wir verwirrt und wir kommen durcheinander und dann gibt es eine erste und eine zweite Tempelreinigung und dann fragen wir uns, hey, hier kommt es am Anfang, da kommt es am Ende, ja, wann war es denn nun? Und so brauchen wir Verständnis in vielen, in diesen Punkten, damit wir nicht verwirrt sind und damit wir auch unseren Glauben ein Stück weit verteidigen können. Wie nennt man das? Apologetik. Danke, ich wusste es ja. Noch deine Bestätigung. Den Glauben verteidigen und auch intellektuell begründen, das ist etwas, was in charismatischen Szenen manchmal so ein bisschen irgendwie so Larifari behandelt wird, so wie, ach, so wichtig ist das ja nicht und wir wollen ja den Geist und die Herrlichkeit und so weiter. Aber wir brauchen das, das ist wichtig. So, was habe ich hier geboren? Intellekt, bestimmt für den Intellekt. Es wird aggressiv, Tatsachen werden erklärt. Genau, und diese Lehrpredigt schaffen ein Fundament, auf das der Christ sein Leben bauen kann. Wenn er weiß, die Bibel sagt das und das an diesen und diesen Stellen, dann kann er sich darauf verlassen. Und er steht fest auf diesen Tatsachen. Speak it.
Was du gesagt hast, klingt für mich so, als ob diese Lehrpredigt keine geistliche Vorbereitung benötigt.
Also diese geistliche Vorbereitung für den Verkündiger gilt für das Gleiche. Die braucht auch eine geistliche Vorbereitung. Aber wir werden jetzt gleich an den nächsten Stufen sehen, was der Unterschied ist. Und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Vielleicht bin ich auch völlig verkehrt und das stimmt nicht, aber...
In demselben, ja, so bestellt, wie wir es haben, steht, dass es halt Gott gefallen, sich selbst zu
offenbaren.
Zu offenbaren. Gott kann sich nicht offenbaren an jemanden, der ein liebes Herz hat. Dann braucht man ja eine.
Ja. Also, es braucht natürlich eine geistliche Vorbereitung. Der Punkt ist, wir gehen mal zu Punkt 2. Warte mal, ich gucke mal, ob ich alles habe und dann gehen wir zu Punkt 2 und dann gucken wir mal. Genau, mein letzter Punkt war, zur Vorbereitung solcher... Genau, nee, ich mache das noch zu Ende und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Schafft ein Fundament, auf das der Christ sich auch bauen kann. Und wenn man so eine Predigt vorbereiten möchte, dann kann man einen großen Nutzen aus... Bibellexikas, Kommentaren und Konkordanzen und Dogmatikbüchern und so weiter ziehen. Also das, wenn ihr mal so eine Predigt vorbereiten wollt, könnt ihr solche Sachen sind dann immer sehr hilfreich zu wissen, wo steht denn das Wort noch und so weiter, die Zusammenhänge zu verstehen. Und es ist wichtig zu verstehen im Kopf, um selbst erklären zu können, um selbst zu vermitteln. Wenn draußen uns jemand fragt und sagt, ja, ihr singt hier das Blut und das wunderbare Blut, erklär mal, was hat es denn jetzt mit diesem Blut auf sich? Dann ist es wichtig, dass wir selber verstehen, warum das Blut Jesu für uns so wichtig ist. Und dass wir das erklären können. So, das zweite habe ich genannt, die inspirierte Predigt. Das Heilige. Und jetzt kommt ihr vielleicht und sagt, Moment. Ich habe erlebt, dass jemand gelehrt hat und auf einmal hat er inspiriert aus Offenbarung gepredigt. Und das ist das, was ich meine. Das kann sich alles mischen und kann ineinander übergehen. Das sind verschiedene Aspekte. Ja, wir kommen ja vom Vorhof in das Heilige, in das Allerheilige. Diese inspirierte Predigt, das habe ich mir alle selbst, also das, ja, ich hoffe, ihr kommt damit. Diese inspirierte Predigt ist nicht geboren im Intellekt und für den Intellekt bestimmt, sondern sie ist geboren durch eine Offenbarung Gottes im Geist und bestimmt für eine Offenbarung Gottes im Geist der Zuhörer. Dieses kleine Wörtchen Offenbarung ist ein Schlüsselbegriff im Neuen Testament.
Da kannst du mal deine Konkordanz nehmen und mal eine, so ein kleines Lehrkonstrukt dir zusammenstellen, wie dieses Apokalyptika, Offenbarung, oder also auf Deutsch heißt es Entschleierung. Der Schleier wird weggezogen und auf einmal sehen wir klar. Jesus sagt zum Beispiel zu Petrus, er sagt, ja, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, Sohn des Menschen, ja, Sohn eines Menschen, oder Sohn des Fleisches, so rum. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Da war also etwas, was Gott selbst wirken musste in dem Herzen von jemand anders. Also in dem Herzen von Petrus. Dass er versteht und dass er erkennt, dass er offenbart bekommt, dass Jesus der Christus ist. Die anderen hatten die Offenbarung nicht. Die haben gesagt, das ist Johannes der Täufer, Jeremia und Elia und was weiß ich nicht, wer noch alles, irgendeiner der alten Propheten. Aber Petrus, durch das Handeln Gottes, hat verstanden, da steht der Sohn Gottes vor mir. Und eine ähnliche Stelle ist auch in Matthäus 11, das war jetzt Matthäus 16, Vers 17, und in Matthäus 11, Vers 25 und 26 finden wir eine ähnliche Stelle, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, nee, Moment, komm, wir schlagen es mal auf. Matthäus 11, noch eine ganz berühmte Stelle, Vers 25 und 26. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und er redet hier über das Geheimnis der Buße, wenn du in den Kontext guckst. Er sagt, diejenigen, die dachten, ich weiß das alles, ich kann das alles Kraft meiner Wassersuppe verstehen, und denen hat es der Vater verborgen, aber diejenigen, die sich selbst als Unmündige gesehen haben, als welche, die Hilfe brauchen, denen hat es der Vater geoffenbart. So, und diese inspirierte Predigt ist ein Predigen aus der Offenbarung heraus. Und dieses Predigen aus Offenbarung bewirkt Offenbarung. Halleluja. So, eine andere Bibelstelle, die wir uns dazu aufschreiben können, ist Epheser 1, Vers 17, dieses herrliche apostolische Gebet von Paulus, wo er für die Gemeinde in Ephesus betet. Die Supergemeinde der Türkei, von Kleinasien. Und er betet für sie, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gibt. Dass der Heilige Geist sein Werk der Offenbarung, der Entschleierung weiterführt und weiterbringt und ihnen Wahrheiten zeigt, die sie nicht verstehen könnten, wenn es ihnen nicht gezeigt wird vom Heiligen Geist selbst, wenn sie nicht geöffnete Herzensaugen bekommen. So, und jeder von euch, bin ich mir ganz, ganz sicher, hat Momente in seinem geistlichen Leben gehabt, wo ihr in der Predigt sitzt oder wo ihr die Bibel einfach nur lest und auf einmal lest ihr einen Vers, den habt ihr schon 20 Mal gelesen, auf einmal springt er euch an und ihr versteht. Und ihr müsst euch an euch halten, dass ihr nicht den Lobpreis ausbrecht, weil ihr denkt, ich habe das die ganze Zeit übersehen, aber jetzt wurde es mir geoffenbart. Und das sind die Wahrheiten, die Gott euch ganz persönlich gezeigt hat. Und hoffentlich waren ein paar dieser Momente auch in Predigten. Vielleicht sogar in welchen von mir. Wo ihr auf einmal was gesehen habt und erkannt habt. Und diese Wahrheiten sind inspiriert vom Heiligen Geist in euch hineingelegt worden. Und in dieser inspirierten Predigt geht es darum, diese Offenbarungen zu vermitteln. Das heißt zum Beispiel,
vor 2 Jahren hatten wir diese Weihnachtsbotschaften. Weihnachtsbotschaften, denke ich immer, oh Jesus, was soll ich dieses Jahr zu Weihnachten predigen? Vorletztes Jahr hatten wir dann diese Predigt über das Lied, es kommt ein Schiff geladen, wo es in der fünften Strophe ja heißt, und wer dies Kind umfassen, umarmen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel, danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, um ewiges Leben zu erben, wie an ihm ist geschehen. Und da habe ich auf einmal durch das Lied verstanden, dass der Gottmensch in der Krippe derselbe ist, dass die hölzerne Krippe, dass dieselbe Wahrheit veranschaulicht und demonstriert wie das hölzerne Kreuz. Und auf einmal habe ich das gesehen und habe dann drüber gepredigt und dann kam Christian zu mir und hat gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, vielleicht. Mhm. Ich habe das erste Mal begriffen, dass der Sohn Gottes in der Krippe, der Sohn Gottes am Kreuz ist. Dass es dieselbe Liebe ist, die ihn in die Krippe gebracht hat, die ihn auch ans Kreuz gebracht hat. Und das sind Momente, die kann man nicht machen, nicht irgendwie durch erklären und durch, jetzt versteh doch endlich mal, sondern deswegen sage ich auch immer ganz oft immer wieder dasselbe. Das sind Offenbarungen, die ich hatte, die ich immer wieder wiederhole, weil ich weiß, durch einmal kommen die wahrscheinlich nicht an. Und einen nach dem anderen macht es dann hoffentlich irgendwann Klick und die Lampe geht an und dann Halleluja, danke Jesus. So, wo war ich jetzt hier? So, das ist gut. Das ist ein Merksatz. Um Offenbarung zu vermitteln, braucht es dieselbe göttliche Kraft, die notwendig war, um Offenbarung zu erhalten. Um Offenbarung zu vermitteln, braucht es dieselbe göttliche Kraft, die notwendig war, um die Offenbarung ursprünglich zu erhalten. Wie oft habe ich das erlebt, wo ich unbeschreibliche Geheimnisse aus dem Wort Gottes entdeckt habe und das war so süß für mich und ich habe mich so darüber gefreut und dann komme ich in die Gemeinde und dann predige ich darüber und nichts passiert. Niemand sagt Amen, niemand schreit laut auf vor Freude und denkt sich, oh Halleluja, was für eine herrliche Wahrheit, weil es der Geist eben nicht offenbart hat. Und da ist der Punkt, wo dieses viel missbrauchte Wort einsetzt. Salbung. Wir brauchen die Salbung Gottes, um Offenbarung zu vermitteln. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, zitiert aus Jesaja 61:62. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Arm, gute Botschaft und so weiter und so weiter. Es ist notwendig, dass wir diese göttliche Kraft empfangen, kultivieren und lernen, damit zusammenzuarbeiten und unsere Zunge dieser Salbung zur Verfügung zu stellen, so dass Gott es durch uns so verkündigen, kann, wie er es durch uns verkündigt haben möchte. Salbung. So, und das dritte ist Punkt C, die prophetische Botschaft, das Allerheiligste. Eine prophetische Botschaft erkennt man nicht unbedingt daran, dass sie irgendwie sich anders anhört als die inspirierte Predigt, so wie irgendwie ganz vollmächtig mit so einer tiefen Stimme und das sagt der Herr oder so. Das kann ganz genau gleich aussehen. Manchmal kann eine prophetische Botschaft so trocken und so vorgesagt sein, wie er so bedenkt, da liest jemand ein Buch vor. Diese berühmte Predigt von Jonathan Edwards, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes, Sinners in the Hand of an Angry God, hat er zweimal schon gepredigt gehabt, vorgelesen, Wort für Wort, und nichts war passiert. Aber beim dritten Mal, als er dieselbe Predigt vorgelesen hat, war es eine prophetische Botschaft. Und man erkennt eine prophetische Botschaft an der Auswirkung bei den Zuhörern. Und das war in dem Beispiel von Jonathan Edwards eine heftige. Leute dachten, sie sind in der Hölle, so überführt waren die. Und eine Erweckung ging los, die das ganze Land ergriffen hat. Ein Beispiel für eine prophetische Botschaft findest du in Apostelgeschichte Kapitel 2, direkt nach Pfingsten, Vers 37. Wir können jetzt hier morgen im Gottesdienst, kann ich die Pfingstbotschaft von Petrus vorlesen, Wort für Wort. Aber ich glaube, sie würde nicht die Auswirkung haben, die sie damals hatte. Weil das eine prophetische Botschaft zur rechten Zeit war. Und dann heißt es, das Wort drang ihnen durchs Herz. Und dann die Frage, was hat das ausgelöst bei ihnen? Und sie fragen, was müssen wir tun? Innerhalb dieser wenigen Minuten, wie diese Predigt ging, wurde die komplette Hoffnung, die komplette Frömmigkeit dieser Juden zerstört. Und sie wussten, wir sind verloren. Wir haben den Christus, den Herrn, den Gesalbten Gottes, durch unsere eigenen Hände ans Kreuz gebracht. Solche Auswirkungen kann nur eine prophetische Botschaft bringen, wo das Herz zerschnitten wird. Eine prophetische Botschaft ist eine göttlich inspirierte Botschaft, die direkt aus der Inspiration des Heiligen Geistes das Herz durchdringt, / das Herz zum Brennen bringt. Um was anzuzünden, was brauchst du, um was anzuzünden? Feuer. Halleluja. Eine prophetische Botschaft ist wie ein Feuer. Jeremia Kapitel 28 oder 29. Da fragt Gott den Propheten, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Das ist nicht das Wort aus der Dogmatik, wo wir alles schön vorlesen und Zusammenhänge erklären, sondern das ist das Wort, was zur rechten Zeit göttlich inspiriert, ein Herz trifft und zerschmettert. Als Jesus nach der Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern gegangen ist, heißt es dann, ich habe es mir aufgeschrieben, Lukas 24, Vers 25 bis 27, heißt es, die kommen und sagen, und Jesus also fragt, was ist denn los mit euch? Warum seid ihr so niedergeschlagen? Und dann sagen die Emmaus-Jünger, bist du der Einzige, der in Jerusalem war und nicht weiß, was passiert ist? Und Jesus sagt, was ist denn passiert? Halleluja. Halleluja. Und dann erzählen sie ihnen davon Jesus, auf den unsere Hoffnung ruht, dass er Israel befreien wird, dass er das Reich Gottes bringt. Und jetzt haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Und dann setzt Jesus an und sagt, der beschimpft die, ihr Ungläubigen. Oder komm, wir schlagen das mal auf, Halleluja. Lukas Kapitel, ganz am Ende. Lukas 24, 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Der predigt sich selber. Der erzählt denen, guck mal, das steht 1. Mose, Kapitel 3. Guck mal hier, die Schlange und den Kopf zertreten. Da ging es um Jesus. Und dann eins nach dem anderen. Aus allen Schriften legt er da. Das war ein Spaziergang. Halleluja. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und dann, als erkennt er die Geschichte, als er das Brot brach und er verschwindet,
Das kommt in Vers 32, da heißt es, und sie sprachen zueinander. Oder wir lesen mal Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Es gab einige Predigten in meinem Leben, an die erinnere ich mich. Und da brannte mein Herz in mir. Und das war ein prophetisches Wort von Prediger aus, von Gott durch den Prediger direkt in mein Herz. Und danach war nichts mehr, wie es vorher war. Die Botschaft schafft eine Konfrontation, eine unumgehbare Konfrontation mit den göttlichen Realitäten. Das ist eine prophetische Verkündigung. Du kannst nicht mehr leugnen. Du bist überführt, das heißt, deine Überzeugungen stimmen mit der Wahrheit überein. Auf einmal weißt du, was stimmt, was richtig ist. Und deshalb brauchen wir diese Botschaften, diese prophetischen Botschaften in der Gemeinde und in der Evangelisation. Weil du kannst den da draußen, du kannst den das alles erklären und mit die vier geistlichen Gesetze oder hier The Way of the Master und was weiß ich nicht alles. Das Herz kann da völlig unberührt bleiben. Ach, Jesus ist für mich gestorben. Ja, ich habe die Hölle verdient. Aber wenn ein prophetisches Wort kommt, eine prophetische Verkündigung, wird das Herz durchbohrt. Halleluja. Okay. Eine Überführung ergreift das Herz. Auch wenn man es logisch im Kopf nicht versteht. Gott wirkt direkt am Herzen, er umgeht die Logik, so frech ist er. Er wühlt uns auf und etwas fängt an, sich in uns zu bewegen und irgendwie fühlt sich so furchtbar an und gleichzeitig so herrlich und wir verstehen nicht, was hier vor sich geht. Das ist eine prophetische Botschaft. Okay. Es ist jetzt schon, eine Stunde dabei. Ich hole mal was.
Ich noch kurz was zu der Lehrpredigt sagen?
Ja.
Ich glaube schon, dass man Lehrpredigt machen kann, ohne sich mit dem Heiligen Geist zu tun, weil ich kann mir alles anlesen, wenn ich will, das sagen.
Da gehe ich mal kurz aufs Klo.
Das Entscheidende ist, was mache ich mit der oder mit den Wahrheiten, die ich da lese. Es muss mich in den Lobpreis führen. Dann ist es halt eine gute Lehrpredigt. Es sollte die Gemeinde in den Lobpreis führen und den Prediger vorab, wenn er vorbereitet, diese Wahrheiten liest. Halleluja, weil der Teufel ist der beste Theologe, den es gibt. Und der kann dir alles sagen. Der kennt die Bibel besser, als ich sie kenne, als wir sie kennen. Und kann sie besser auslegen und weiß, wer Gott ist, mehr als wir das wissen. Aber es führt ihn nicht in den Lobpreis. Und deswegen ist das für mich auch ein Zeichen, ja, ich kann auch lehren und tot sein. Weil wie viele Prediger stehen auf der Kanzel und erzählen und erzählen. Gott kann das trotzdem gebrauchen. Ich glaube, er gebraucht natürlich die Prediger, aber er kann auch sein Ding machen. Aber es sollte halt nicht in den Lobpreis führen, wenn du solche Lehrpredigten machst und nicht einfach nur. Das ist halt die Dogmatik, die ich auch habe, der sagt halt, ich kann nicht Lehre haben, wo er ganz viel schreibt, ohne Lobpreis. Am Ende kommt immer ein Lobgesang und auf diese Wahrheiten, die gelehrt wurden, sozusagen. Das ist das Entscheidende.
Ja.
Genau, das, was davor gesagt wurde, halt das komplette Herz des Predigers, dass der Prediger selbst die Botschaft ist. Also ja. Es gibt Theologen, die sind eine Botschaft.
Ja.
Also Bonhoeffer würde ich mir da einklagen. Da hat er auch viel mit Dogmatik aufgeschrieben und so. Aber das lebt halt irgendwie. Da gibt es halt Theologen, die haben Theologie studiert. Die mehr Philosophen.
Ja.
Und das Zweite ist aber auch, ich meine, auch wenn es eine Lehre ist oder rein Intellekt ist, ist trotzdem auch die Frage, ist das jetzt dran, das zu predigen? Ist das gerade relevant für die Leute? Und die Frage kann eigentlich auch nur Gott beantworten.
Okay, kommen wir mal zum vierten Punkt, die Predigt. Ursprünglich hatte ich da zwei Punkte, Vorbereitung auf die Predigt und die Predigt, aber das hat sich irgendwie alles vermischt, deswegen habe ich einen Punkt draus gemacht. Und das ist auch, also teilweise, woran, also jetzt geht es darum, um das Praktische, wie predige ich, wie bereite ich eine Predigt vor, und ich versuche euch ein paar Punkte, zumindest die mir wichtig sind, mit auf den Weg zu geben, und vielleicht findet ihr den einen oder anderen, der euch was bringt. Zunächst einmal muss ich mir im Klaren werden, will ich eine Textpredigt halten oder eine Themenpredigt? Themenpredigt, das ist so die typische Lehrpredigt, wo du dir meinetwegen das Thema Liebe raussuchst, was anderes vielleicht, Gebet, und dann schlägst du deine Konkordanz auf unter Gebet und unter Beten, schreibst dir alle Bibelstellen raus und dann sortierst du die und guckst, okay, welche Aussagen gibt es da, und dann suchst du aus diesem ganzen Pulk von Aussagen und von Bibelfersen verschiedene Aussagen raus, die dir wichtig sind, und daraus setzt du dir deine Punkte für die Predigt zusammen. Eine Themenpredigt kann aber auch eine inspirierte Botschaft sein. Gott sei Dank, Halleluja. Wenn ich in der Offenbarung, also ich mache sehr, sehr selten eigentlich solche Lehrpredigten, also ganz subjektiv, ich will eigentlich fast nur aus Offenbarung predigen. Und ich kann auch aus Offenbarung eine Themenpredigt halten, wie zum Beispiel in der Predigtreihe über die Seligpreisungen oder jetzt über die 10 Gebote. Das sind ja an sich Themen, die beleuchtet werden, aber ich versuche in der Offenbarung, die ich bekommen habe vom Herrn, weiterzugeben und zu vermitteln. Das heißt, man muss nicht immer so mit der Konkordanz und so weiter rangehen. Textpredigt ist wesentlich spannender und bietet jede Menge nicht Freiheiten, aber da ist man da ein bisschen flexibler. Weil eine Textpredigt, zum Beispiel kannst du eine Begebenheit, ich lese jetzt gerade das Buch Richter, kannst du dir eine Begebenheit hier, meinetwegen, wenn wir jetzt hier mal aufschlagen, dir eine Begebenheit raussuchen, die Geburt von Simson. Ah, und dann kommt der Engel des Herrn zu denen und dann sagt der Nazireer vom Boom to the Tomb, von Anfang an kein starkes Getränk, nichts Todes anfassen und so weiter. Und daraus, da betest du dann, ja, da brauchst du dann wirklich Gebet und sagst dann, Herr, was willst du uns durch diese Verse sagen? Und dann kommt da einfach nur zum Beispiel, sagt der Engel, fürchtet euch nicht oder so. Und dann fängst du an über, fürchte dich nicht. Oder dass die Weihe zu Gott mit einer Begegnung mit Gott selbst anfängt zum Beispiel. Das ist keine Themenpredigt, aber das ist etwas, was du aus dem Text rausziehst. Oder Zacharias, der auf den Baum klettert und Jesus sehen will. Da kann man die abenteuerlichsten Sachen rausziehen als Lehren, als eine Auslegung, Exegese. Man zieht etwas heraus und vermittelt es den Zuhörern. Das ist eine wunderbare Sache. Seid ihr da jetzt alle mitgekommen? Ich bin da irgendwie so begeistert, aber ihr so wenig. Du kannst bei Zacharias über alles Mögliche predigen. Du kannst sagen, der hat sich gedemütigt, indem er auf den Baum geklettert ist. Und dann sprichst du über Demütigung. Du kannst darüber sprechen, dass der kleiner war als alle anderen und verlacht war und dass er das überwunden hat und Jesus trotzdem zu ihm gekommen ist. Du kannst darüber sprechen, dass der verhasst war, weil er ein Zöllner war und Jesus trotzdem zu ihm gekommen ist. Du kannst darüber sprechen, dass das Haus von Zacharias Heil erfahren hat, weil er ein Israelit ist, ein Sohn Abrahams. So viele Aspekte, die du aus dem Text rausziehen kannst und die du weitergeben kannst. Ist der Unterschied eben klar geworden? Ja, okay. Kann ich mal nicken? Mir reicht auch ein... Ist okay. Danke, Andreas. Okay, dann ist es ganz wichtig, egal was für eine Art von Predigt du dir wählst, ist, dass du das Thema der Predigt bzw. den Text der Predigt im Gebet vorbereitest. Und damit meine ich nicht, dass du das immer wieder runter, also natürlich hilft es auch immer wieder, das wiederholt zu lesen, aber wir lesen es zu Gott. Und wir stellen Gott Fragen über diese Bibelverse. Dahinter liegt die Grundannahme, ich verstehe nicht alles, was hier steht. Um genau zu sein, verstehe ich vielleicht doch gar nichts von dem, was hier steht. Und ich brauche die Gnade und das Eingreifen Gottes, dass er mit mir redet über diese Bibelverse. Wir bereiten die Botschaft im Gebet vor. Und wenn wir dann eine Offenbarung empfangen haben über diese und jene Wahrheit aus den Bibelversen, dann denke ich nicht, Halleluja, schön, kann die Bibel zuklappen, sondern dann bete ich, Herr, morgen ist Sonntag, offenbare es ihnen auch. Du siehst, wie hartherzig die Netzwerkgemeinde ist. Tu ein Werk der Gnade und zeig es ihnen. Und dann nimmst du deine Zuhörer schon mit im Vorfeld ins Gebet und das bewirkt so viele wunderbare Sachen. Gott kann dann seine Gedanken über die Zuhörer in dein Herz hineinlegen. Du fühlst dich verbunden mit den Menschen. Das ist das, was ein Priester macht. Er betet zu Gott für die Menschen. So, Vorbereitung im Gebet. Dann ist es ganz wichtig, dass wir uns klar werden, was ist das Ziel meiner Botschaft? Wenn du noch nie eine Predigt gehalten hast und du hast ein Thema aufs Herz bekommen oder eine Bibelgeschichte und du hast das durchgenommen im Gebet, dann frag dich oder frag Gott, was ist das Ziel meiner Predigt? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Als ich so drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, kam mir das Bild ich habe an einen Boxer gedacht, aber ich glaube, das Beispiel hinkt. Der muss wissen, was sein Ziel ist. Der kann nicht einfach nur so ein bisschen irgendwie den hauen, sondern der weiß, wenn ich den Kinnhaken erwische, wenn ich den Kopf erwische, das sind die Treffer, die ich brauche. Und dann, bam, und dann schlägt er zielsicher zu, weil er genau weiß, das ist zielführend, wenn ich das tue. Und wenn wir eine Predigt halten oder eine Lehre halten, ist es wichtig, dass wir uns ein Ziel setzen. Was soll am Ende dabei rauskommen? Wenn wir ziellos sind, fangen wir an, rumzuwurscheln und rumzuschwanken und das ist im alltäglichen Leben so. Wenn wir ziellos in den Tag gehen, wird es nichts. Wenn wir wissen, heute auf Arbeit will ich diese und diese und diese Aufgabe schaffen, dann schaffe ich sie auch, weil ich mir das Ziel gesteckt habe. Genauso kannst du dir in der Predigt ein Ziel stecken. Das heißt nicht, dass du bei deiner Predigt dann hinstellst und sagst, das Ziel dieser Predigt ist, ja, das ist, ich meine, das kann man machen. Jonathan hat es gemacht. Aber genau. Also gleich den Vortrag richtig begonnen. Das ist aber wie wenn du dem Boxer sagst, Achtung, ich werde dich jetzt gleich auf den Kopf schlagen. So ein bisschen den Überraschungsmoment, so eine Predigt baut sich ja auch auf und du brauchst einen Überraschungsmoment. Wenn man am Ende, wir haben jetzt der Pate geguckt, Teil 1, wenn man am Anfang sagt, du weißt ja, der Michael Corleone, von dem man am Anfang denkt, das ist der Liebe und das ist der Gute, der wird am Ende der Oberböse und ist am Ende der neue Pate. Toll. Willst du mir alles verraten? Sorry, die den Film jetzt nicht kennen. Jetzt hast du mir gerade alles verraten, du hast mich total gespoilert. Ich weiß schon, das Ende, der Film macht jetzt nur noch halb so viel Spaß. Also es ist wichtig, dass wir für uns das Ziel im Auge behalten, aber wir müssen das nicht jedem erzählen, was jetzt unser Ziel für die Botschaft ist. Ja? Versteht das? Versteht ihr das? Gut. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas... Je klarer das Ziel ausgemacht ist, desto gezielter ist der Schlag. Wenn Deutschland heute sagt, wir fangen einen Krieg gegen Frankreich an, dann sagen die nicht, komm, wir marschieren alle mal ein und mal gucken, wo es uns hinführt, sondern die sagen, wir werfen unsere Bomben dorthin, weil dort haben die ihre Flughäfen und ihre militärischen Einsatzzentralen und das sind die Ziele, die wir zuerst angreifen. Also natürlich, Gott sei Dank, ist eine schon lange, über 70-jährige Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland es ist immer noch ein kleines Misstrauen ist immer noch da. Aber wenn jeder Militär weiß, das ist das Ziel und da müssen wir hintreffen, dann nützt nichts, wenn ich rechts und links und daneben, sondern ich muss das Ziel treffen. Je klarer du das Ziel weißt, desto zielgerichteter kannst du predigen. Wenn dein Ziel ist, zum Beispiel bei einer Botschaft
bei einer Botschaft über Liebe, die falschen Vorstellungen von Liebe und die Kompromisse mit dem Hass aufzudecken, dann wirst du nicht sagen, ach, die Liebe ist so schön, das ist so wunderbar, die Liebe ist so herrlich, sondern dann sagst du, ja, dann gehst du, jetzt habe ich eine Fliege oder so, dann gehst du konzentriert rein und weißt genau, das ist mein Ziel, das hat Gott mir aufgetragen für diese Botschaft, und dann fängst du an loszulegen und dann schwingst du das Schwert. Halleluja. Wenn dein Ziel ist, ich möchte die Leute aufbauen, eine pastorale Predigt machen, dann wirst du nicht sagen, du hast schon wieder versagt und kehr endlich um, sondern dann wirst du sagen, hey, weißt du, auch wenn du versagst, Jesus liebt dich trotzdem und du kannst jetzt wieder neu anfangen. Du brauchst nicht wieder zurückgehen in das Alte. Jesus hilft dir jetzt, die Gnade ist da, er hilft. Und so, wenn du das Ziel formulierst, dann ist vieles leichter. Ja, das ist das Problem, wenn Evangelisten eine pastorale Botschaft halten sollen. Ja. Da, wo der Evangelist, wo der Pastor sagt, der Herr will dich trösten und berühren heute, sagt der Evangelist, kehr um! Und der Prophet sagt, du hast dich selbst hier reingeritten. So, es ist gut, dass wir verschiedene Begabungen haben. Halleluja. Genau. In der Predigt versuchen wir, eine Spannung aufzubauen. Also vieles ist irgendwie ähnlich wie im Film. Es muss eine gewisse Spannung aufgebaut werden. Zum Beispiel habe ich in England, wurde ich in Coventry eingeladen zu predigen, und dann habe ich mir das gleich, oder der Herr hat mir, ich habe früher am Morgen gebetet, Jesus, ich weiß nicht, was ich predigen soll, und dann hat er mir das Gleichnis von den ungleichen Söhnen gegeben. Der eine sagt, ja, Herr, ja, Vater, ich mach's, und er geht hin und macht's nicht. Und der andere sagt, nein, ich mach's nicht, und er geht hin und macht es trotzdem. Und dann fragt Jesus, welcher von beiden hat den Willen Gottes getan? Und dazu noch Lukas Kapitel 6, wo Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Halleluja. Eine gute Predigt, leider nicht aufgenommen. Und diese Statements, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage, da habe ich ganz am Anfang gesagt, tut bitte euch selbst und tut Jesus einen Gefallen und nennt ihn nicht Herr, wenn ihr nicht bereit seid, das zu tun, was er sagt. Und damit habe ich eine enorme Spannung aufgebaut, weil jeder auf einmal, ich nenne Jesus jeden Tag Herr, ich nenne ihn in jedem Gebet, nenne ich ihn Herr, auf einmal darf ich ihn nicht mehr Herr nennen, wenn ich nicht das und das erfülle. Und dann ist eine Spannung da, eine Erwartungshaltung, Fragen entstehen. Und in diese offenen Türen kann ich hineinpredigen. Über Gehorsam, über Buße, über Hingabe an das Wort Gottes, über die Gebote. Ich baue eine Spannung auf. Wenn ich keine Spannung aufbaue, kann das sein, ich beantworte eine Dreiviertelstunde lang Fragen, die eigentlich gar keiner hat. Und sagen am Ende, ja, vorne. Nette Predigt. Mal sehen, ob ich mich in der Stunde noch erinnere. So, diese Spannung aufzubauen, das kann man auf ganz viele verschiedene Arten. Ist wichtig, damit eine gewisse Erwartungshaltung entsteht bei den Zuhörern, dass sie merken, boah, ich brauche hier etwas. Das sind Antworten, die mir der Prediger mir geben, die brauche ich. Zum Beispiel, wenn ich über den Umgang untereinander spreche, kann man am Anfang ins Statement sagen, heutzutage der meiste Umgang unter den Christen ist mehr wie, also ist schlimmer als in der Welt und ist furchtbar und ist mehr inspiriert vom Teufel oder was auch immer. Das muss man jetzt nicht so übertreiben. Aber man kann sagen, es ist genauso wie in der Welt und das demonstriert Jesus überhaupt nicht, unser Umgang miteinander. So, und damit habe ich eine Spannung aufgebaut und dann kann ich predigen über Liebe, über einander höher achten, über Demut voreinander und so weiter und so weiter. Das muss nicht immer so ein, also der Herr wird euch leiten, wie ihr Spannung aufbauen könnt. Halleluja. Aber ein bisschen habt ihr das hoffentlich verstanden, oder? Wenn man kurz mal so macht. Okay. Fingern habe ich gesehen, Christian, danke. Dann richten wir unsere Botschaft an den Willen der Menschen. Das Problem der Zuhörer ist nicht, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, meistens zumindest. Sondern das Problem der Zuhörer ist, dass sie nicht eine Entscheidung getroffen haben, den Willen Gottes umzusetzen, gehorsam zu sein. Das ist auch enorm wichtig übrigens in der Seelsorge. Ich bin jetzt nicht der weltbeste Seelsorger, aber wenn in der Seelsorge nicht der Wille der Menschen angesprochen wird, dann mache ich du und du Armer und jetzt gucken wir mal, wie man hier vielleicht rauskommt. Es ist enorm wichtig, dass ich die Person konfrontiere mit der Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Da, wo keine Entscheidung getroffen wird, verändert sich nichts. Das klingt so einfach, aber ist so, so wichtig. Da, wo keine Entscheidung getroffen wird, da verändert sich nichts. Wenn du mal an dein Leben denkst, an deine Momente, wo du sagst, boah, da hat sich wirklich was verändert, da war das, weil du eine Entscheidung getroffen hast. In die Sünde gehe ich nicht mehr zurück. Diese Gewohnheit würde ich ändern. Diesen Partner würde ich heiraten. Da hat sich wirklich was verändert, ja. Weil du eine Entscheidung getroffen hast. Und als Prediger richten wir unsere Botschaft an die Entscheidungskraft der Leute. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Das bedeutet, ich entscheide, was ich tue und was ich nicht tue. Das ist Selbstbeherrschung. Das Ziel des Predigers ist nicht möglichst enthusiastisch, alle mitzureißen und alle rufen, ja, Halleluja, und dann stehen alle auf und jetzt sprechen wir alle nach und dann machen wir das Fest und dann geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus und dann der Prediger fordert die Verantwortung jedes Einzelnen heraus, eine Entscheidung zu treffen. Sonst verändert sich nichts, zumindest nicht auf lange Sicht und schon gar nicht auf Ewigkeitsperspektive. Du kannst über alle möglichen herrlichen Themen des Wortes Gottes predigen. Aber wenn deine Zuhörer rausgegangen sind, ohne eine Entscheidung zu treffen oder zumindest anzufangen, darüber nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen, dann hat es nichts gebracht. Vielleicht haben sie ein bisschen Wissen dazu gewonnen, aber es hat am Ende in ihrem Leben keine Auswirkung. Wenn man über Vergebung predigt, ist es wichtig, dass man die Leute dazu auffordert, zu vergeben. Und das kann kein Prediger, kein Seelsorger, das musst du am Ende selber machen, vergeben. Und dann kannst du dir alle möglichen Themen nehmen. Auch wenn du über mystische Themen, wie zum Beispiel die Liebe Gottes predigst, da kannst du genauso den Willen adressieren und kannst sagen, du kannst heute eine Entscheidung treffen. Ich will die Liebe Gottes mehr und mehr erfahren, erleben, mehr darüber lesen, mehr darüber studieren, mehr das in Gebet reinnehmen und mehr ausleben. Egal, was du für ein Thema behandelst, du kannst und du sollst, du bist dazu gerufen, den Willen der Menschen adressieren. Okay. F. Mit diesem den Willen des Menschen zu adressieren und zu einer Entscheidung aufzurufen, ist ganz, eng verbunden, dass wir zu einer Handlung auffordern. Meistens kommt die Handlung, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben. Ja, also das ist ganz eng, wie gesagt, miteinander verbunden. Ich kann nicht über Evangelisation reden und sagen, wie wichtig Evangelisation ist, wenn ich danach nicht sage, so, du bist jetzt ein Botschafter, du sollst jetzt rausgehen und das Evangelium weitergeben. Amen. E. Der Einsatz von Illustrationen oder Stories. Es gibt so Prediger, besonders in amerikanischen Sprachraum, aber die gibt es bestimmt auch in Deutschland, die höre ich mir noch nicht an. Die erzählen Geschichten über Geschichten. Am Anfang kommt ein Bibelvers und dann kommt eine Story nach der anderen. Das ist ein Storytelling, eine Aneinanderkettung von vielen Geschichten. Und am Ende weiß ich so richtig, ja, ich habe ein paar Geschichten gehört, ich wurde gut unterhalten, aber irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Illustrationen und, kommt das eigentlich noch? Nee, kommt nicht. Illustrationen und Zeugnisse, Stories, können und sollen gebraucht werden, aber es darf bitte nicht übertrieben werden. Das Wort Gottes steht in der christlichen Verkündigung im Zentrum. Und es soll um das Wort Gottes gehen. Und es gibt Illustrationen, die helfen, Zum Beispiel eine Sache, die werde ich nie vergessen, als der Matthias Kuhnert das letzte Mal hier vor 2 Jahren hier war, die Missionarsfamilie aus Osttimor. Hat er das Selfie gemacht? Der hat am Anfang gesagt, komm, ich mache das mal ein Selfie, hier, wir sind Generation Selfie, da hat er es von sich und von allen anderen ein Selfie gemacht. Hauptsache, ich bin drauf. Und was macht er dieses Jahr? Zieht seinen Schuh aus und sagt, Eltern holen ihren Kindern ihre Schuhe immer eine Nummer größer. Genauso macht Gott das mit dem Glauben. Er will, dass du in den Glauben reinwächst. Das werde ich nie vergessen, weil er mir den Schuh gezeigt hat. In der Evangelisation kannst du zu Leuten sagen, hey, gib mir deinen Schlüssel. Ja, guck mal. Komme ich mit dem Schlüssel in deine Wohnung? Nee. Mit dem Schlüssel? Nee. Mit dem Schlüssel, oder? Ja, mit dem kommst du in meine Wohnung. Genauso ist es mit dem Glauben. Du kommst nur mit dem Glauben, wirst du gerecht bei Gott. Immer wenn er seinen Schlüssel in die Hand nimmt und seine Wohnung aufschließt, denkt er, ich werde nur durch Glauben gerecht bei Gott. Dem einen, der hat, also Matthias, weiß nicht, woher der die Ideen hat, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Mir fällt sowas sehr, sehr schwer. Manchmal fällt mir beim Predigen, also ich schreibe mir fast nie irgendwelche Geschichten auf, dass ich die erzähle, manchmal fällt mir beim Predigen ein Zeugnis ein oder eine Begebenheit, die ich erlebt habe, die ich dann mit reinstreue, und die lockern das Ganze auf und helfen, Sachen zu verstehen und helfen auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit wieder auf die Spur zu bringen. Weil ihr kennt das ja, wenn du dann so gläserne Augen kriegst und ganz woanders bist. Ich sehe das ganz genau, bei wem das ist. Der ist dann ganz woanders, gar nicht mehr beim Predigtthema, und da helfen solche Sachen und nicht nur solche Illustrationen und Stories, sondern auch Humor. Früher dachte ich, eine Predigt muss immer todernst sein, und zwar zu jeder Sekunde der Predigt. Aber dieser Spannungsbogen, von dem ich in Punkt D gesprochen habe, der kann auch zu stark gespannt sein. Und manchmal müssen wir diesen Spannungsbogen, diese aufgeladene Atmosphäre etwas entspannen. Auch das bitte in Maßen. Wenn quasi in deiner Predigt dann nur noch gelacht wird und ein Witz nach dem anderen, ja, also würden da ja auch viele einfallen, aber ein Joke nach dem anderen wird da rausgeballert, das ist dann wieder am Ziel vorbei und niemand konzentriert sich mehr auf die Predigt. Aber manchmal helfen solche Witze, ihr kennt das ja von meinen Predigten, manchmal hilft irgendwie so ein kleiner Lacher oder Thomas, da sitzen wir vorne, früher war das Felix, haben wir manchmal einen Witz über Felix gemacht, jetzt ist es Thomas. Das hilft so ein bisschen, dass wir erstmal wieder eine andere Emotion haben, ein anderes Gefühl haben und uns wieder neu konzentrieren können. Weil jemandem, der die ganze Zeit noch ganz streng und ganz ernst ist zuzuhören, ist sehr, sehr herausfordernd und schwer. Elia hat es gemacht. Wo ist euer Gott? Ist der auf Toilette gegangen? Gut, er fand es wahrscheinlich nur lustig. Ja. Jesus hat es gemacht. Nein, was ist denn in Jerusalem passiert? Gut, das fand auch meiner lustig. Egal. Okay. Wie gesagt, nur dosiert und nur in nicht zu viel. Das war Punkt H. Jetzt kommen wir weiter zu, ich muss hier irgendwie mitblättern, Humor. Spannung wieder abbauen, kleine Ablenkung zu schaffen, ermöglicht neue Konzentration, sparsamer Einsatz. Es ist ein Mittel zum Zweck, genauso wie die Illustrationen und die Stories. Nicht der Zweck selbst, aber ein Mittel zum Zweck. Punkt I. Ach ja, jetzt bin ich bei den Stories. Ach Mann. Okay, Entschuldigung. Also das andere war Illustration. Jetzt kommen die Zeugnisse und die Stories. Die Sachen veranschaulichen, Sachen verbildlichen, lockern auf und verbinden den biblischen Inhalt mit dem Leben der Zuhörer. Das ist immer die deutsche Frage, die ich so lieb. Jetzt traut sich die keiner mehr zu stellen bei uns in der Gemeinde. Was bedeutet das denn praktisch? Aber jetzt erst letztens, wo ich in der Gemeinde, hier in der internationalen Gemeinde gepredigt habe, über das Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen, ich wusste schon, kam danach eine Frau zu mir, aber was bedeutet das denn praktisch? Kannst du das nicht erstmal einfach mitnehmen und selber drüber nachdenken? Auf jeden Fall ist es gut, den biblischen Inhalt, den wir vermitteln wollen, zu nehmen, und wir sind ja alle schon ein paar Jahre im Glauben. Können wir da eine Geschichte erzählen, dort was wir erlebt haben, und das hilft, um auch die Sache aufzulockern und abzurunden. Und es bleibt einfach im Kopf drin. Das ist das, was wir als Verkäufer lernen. Also meine Prämisse, das habe ich auch den anderen gesagt, es geht nicht um fachlich richtige Beratung, Es geht darum, dass der Kunde mich sympathisch findet. Ja, wir haben Verkäufer, die wissen alles top und über Spachtelmasse und was weiß ich, übelst viel Fachwissen, aber sind nicht so sympathisch und die verkaufen weniger als die, die sympathisch sind, obwohl sie nicht so viel wissen. Und wenn irgendjemand mal was wissen will, gehe ich zu dem, der es weiß und bin auch glücklich. So, aber das ist jetzt nur ein Prinzip aus dem Verkäufertum. Geht mich ja eh nicht mehr so lange was an. So, sparsamer Einsatz zur Verdeutlichung als Mittel zum Zweck. Diese Zeugnisse, diese Berichte sind nicht das, was die Botschaft, die Predigt als solches ausmachen sollte. So, wir neigen uns dem Ende. Ihr dürft aufatmen. Dann Punkt J, die Evangeliumsverkündigung. Egal, worüber du predigst, predige das Evangelium. Auch wenn es nur kurz ist und nur 2 Minuten. Du weißt nicht, wer hier in der Versammlung sitzt. Du weißt nicht, wer wirklich wiedergeboren ist, so hart wie das jetzt klingt. Und du weißt nicht, wer irgendwann mal die Aufnahme hört oder sieht. Predige das Evangelium. Selbst wenn du über die Stiftshütte predigst, selbst wenn du über die Arche Noah predigst, aber das bietet sich an. Ja. Du kannst das Evangelium, dass wir Sünder sind und dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und uns mit Gott versöhnt hat, dass er unsere Gerechtigkeit ist, kannst du bei jedem Predigtthema einbauen, auch wenn es nur ganz kurz ist. Das ist das, was wir hauptsächlich tun sollten, diesen Weg zu Gott, die Heilsverkündigung, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Punkt K. Unsere Predigten oder meine Predigten sollten immer Christus verherrlichen. Wenn Christus nicht der Gegenstand der Predigt ist, dann ja, ist die Frage, ob diese Predigt Gott verherrlicht. Wir haben das vorhin gelesen, alle Propheten von Anfang an, Mose und die Propheten, Psalmen, Sprüche, überall, es geht um Jesus. Und du kannst Jesus auch in jedem Predigtthema mit einbauen und kannst Jesus verherrlichen. Das ist wie mit den Seligpreisungen, wo wir am Anfang in der Einführungspredigt gesagt haben, sie sind eine Demonstration des Herzens Jesu. Die 10 Gebote sind eine Demonstration der Gerechtigkeit Jesu. So können wir zum Beispiel morgen, müsst ihr unbedingt für mich beten, weil ich eigentlich noch keinen Plan, was ich morgen predige, über das 9. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Jesus ist die Wahrheit. Jesus in Person ist die Wahrheit. Und der Teufel in Person ist die Lüge. So kannst du Jesus, auch wenn es um Lügen und Wahrheit geht, kannst du Jesus verherrlichen und Jesus mit reinnehmen. Wenn du über Vergebung predigst, kannst du sagen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Jesus hat dir viel vergeben. Also bist du verpflichtet, auch zu vergeben. Du kannst Christus immer zum Zentrum der Verkündigung machen. Denn Christus ist ja am Ende der, der Gott für uns repräsentiert. Wenn wir Christus lieben und Christus erkennen, lieben und erkennen wir Gott selbst. Und der letzte Punkt, Punkt L. Die Predigt wird im Gebet beendet. Sie wird im Gebet begonnen.
Was habe ich hier geschrieben?
Predigt im Gebet. Oh. Ja, Entschuldigung, nicht verändern. Nicht die Predigt im Gebet verändern. Herr, du hast gesehen, was ich gesagt habe, was das für totaler Quatsch war. Veränder die Predigt. Du stehst außerhalb der Zeit. Nee. Also beenden, Entschuldigung. Da war wahrscheinlich die Autokorrektur oder ich habe irgendwie nicht mitgedacht. Was steht hier? Predigt im Gebet beenden. Ich sage im Gebet beenden, weil die Predigt, das Gebet ist noch Teil der Predigt, aber du kannst auch sagen mit. Und das kannst du verbinden mit deiner Herausforderung an den Willen Gottes und an deiner Herausforderung, das Gehörte in die Tat umzusetzen, das kannst du im Gebet formulieren. Jesus, hilf mir, meinen Nächsten zu lieben. Jesus, hilf mir, zu vergeben. Jesus, gib mir Gnade, dein Wort zu lesen. Gib mir Gnade, blablabla. Was auch immer das Predigtthema war. Und was du wolltest, dass die Zuhörer begreifen. Das ist gar nicht so leicht, wenn wir zum Beispiel die Predigten über Ehebruch vor ein paar Wochen, und dann weißt du, wer hier alles sitzt, und dann weißt du, okay, Jesus, irgendwie muss ich das jetzt hier zu Ende bringen, und dann zu hören auf den Geist und die einzelnen Punkte, manchmal gehe ich dann noch in Gedanken die einzelnen Punkte der Predigt durch und bearbeite die einfach nochmal im Gebet und nehme die anderen mit rein. Ermutige auch die Zuhörer, tritt selbst in den Dialog mit Gott. Deswegen singen wir manchmal ein Lied, nicht weil das so ein schöner Abschluss ist, sondern damit jeder die Gelegenheit hat, im Gebet eine Antwort zu finden auf die Predigt und auf die Botschaft. Das Schlimmste, was wir sagen können, ist, ja, alles gesagt, Amen und bumm, komm, wir gehen noch in den Keller, machen das Buch zu. So, wir wollen uns dafür Zeit nehmen und es nicht vernachlässigen. Nicht sagen, komm, das Essen wird kalt, sondern der Braten ist im Ofen. Und wenn das dann mal länger geht und aus diesem Gebet ein Aufruf entsteht, wo wir dann für Leute beten, dann ist das gut. Genau, das kann sein, muss aber nicht sein. Halleluja. Hat noch jemand eine Frage? Jetzt könnt ihr sie stellen. Zu den Punkten oder was ganz anderes.
Hast du noch immer so ein Ziel?
Nee. Also zumindest nicht klar formuliert. Also ich will jetzt nicht irgendwie hochgestochen oder abgehoben klingen, aber ganz oft bewegt der Heilige Geist die Dinge und die Themen und spricht sie durch mich aus, wo ich mir sicher bin, er hat das Ziel vor Augen und das bewirkt dann auch das, was es bewirken soll. Manchmal habe ich so ein Ziel, so ein klar formuliertes vor Augen. Und manchmal gehe ich auch einfach in die Predigt und lass Gott machen. Aber das ist, um eine kleine Einführung ins Predigen zu machen, ist es, also wenn man anfängt, selber Predigten vorzubereiten und selber zu predigen, ist es gut, sich zu überlegen, was will ich eigentlich oder was will Gott eigentlich in dieser Predigt hier. Wie gesagt, das alles ist flexibel, ja, sei flexibel, sagt die Bibel. Sei spontan, sagt der Koran. dass wir da. Das sind jetzt keine Gesetze oder so, die immer so gelten müssen. Es kann auch mal eine Botschaft geben, die so intensiv auf ein Thema zugespitzt ist, dass denn das Evangelium da nicht mehr drin vorkam. Aber das sind so Eckpunkte, die uns eine Orientierung geben, wenn wir anfangen, Predigten vorzubereiten, beziehungsweise uns mit Lehre und so weiter zu beschäftigen.
Stimmt das bei einem Sachen mit deinen Theologie?
Ich hab viele
Ich glaube, studiert dann, wir machen das jetzt im Seminar.
Ja.
Der zweite Punkt ist der wichtigste, dass der Prediger immer nicht kurz vorher anfängt, sondern dass er mit Gott lebt und das auslässt, was er. Das ist total wichtig.
Wer von euch kann sich denn vorstellen, mal eine 10 Minuten oder eine Viertelstunde Predigt zu halten, so eine Kurzpredigt im Gottesdienst? Außer du, Thomas. Susanne?
Woche?
Neu in der Gemeinde schon predigt? Halleluja.
Jonathan?
Nein, du hast dich gemeldet. Jetzt bist du drin. Okay, also gäbe es schon ein paar, die sich das vorstellen könnten. Ja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch einen zweiten Teil von dieser Sache und dann praktizieren wir das mal oder wir gucken mal. Halleluja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bete noch kurz. Und wenn ihr auch im Nachgang irgendwie Fragen habt, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Jesus, ich danke dir für die gemeinsame Zeit jetzt. Ich danke dir, Herr, dass dieses Sakrament der Predigt, diese Heilsvermittlung in der Botschaft, dass das etwas ist, was dein Geist tut. Und Vater, wir wollen das ganz neu schätzen lernen, die Verkündigung und die Botschaft und auch den Botschafter. Da, wo wir ihm begegnen, da eine Wertschätzung entgegenbringen und eine Dankbarkeit dafür, dass du dich deinem Volk offenbarst durch die Botschaft, durch die Predigt. Und Vater, wir wollen eine Gemeinde sein, wo dein Wort verkündet wird, wo keine Abstriche gemacht werden, sondern wo der ganze Ratschluss des Herrn verkündigt wird. Und ich bitte dich einfach, dass du Prediger hier aus der Mitte noch andere hervorbringst, die fähig sind und die mutig sind, dein Wort zu verkündigen und dein Wort weiterzugeben, Jesus. Halleluja. Ich danke dir auch, Jesus, dass unsere Gemeinde dazu gerufen ist, andere Gemeinden wieder zu gründen und dass du möchtest, dass wir alle reif werden und fähig sind, ja, auch wenn man Not am Mann ist, zur Zeit und zur Unzeit bereit zu stehen und das Evangelium zu verkündigen. Forme uns besonders an diesem zweiten Punkt, dass wir in dieser Schule des Gebetes bleiben und in dieser Schule der Wüste, in dieser die Begegnung mit dir und der Einsamkeit, dass wir das aushalten, dass wir uns von dir formen lassen, prägen lassen und füllen lassen. Erst entleeren und dann füllen. Wie du zu Jeremia gesagt hast in Jeremia Kapitel 1, ich habe dich gesandt, dass du abbrichst, ausreißt, niedermachst und pflanzt und aufbaust. Und in dieser Reihenfolge soll es auch in uns geschehen, sodass du dich verherrlichen kannst. In Jesu Namen. Amen.